Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, herzlich willkommen. Wir berichten heute aus San Sebastian, dort geht das internationale Filmfestival in die Schlusskurve. Außerdem zwei Ausstellungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das Phänomen der Postmoderne in Kunst, Mode, Architektur und Design versucht die Bonner Bundeskunsthalle zu beleuchten und hat dazu 350 Objekte aus 25 Jahren versammelt. Und die schwedische Künstlerin Anna Uddenberg stellt neue, wieder provokante Arbeiten in der Kunsthalle in Mannheim aus. Zuerst aber zum Thema Kulturpolitik und zum Spardruck, den gerade die Kulturmittler deutlich erleben. Das Auswärtige Amt kürzt die Mittel und das hat jetzt dazu geführt, dass das Goethe-Institut vor der größten Reform seit Jahrzehnten steht. 10% will Generalsekretär Johannes Ebert mittelfristig einsparen. Es geht um Umschichtungen, um die Schließung teurer Standorte. Selbst der Standort der Zentrale in München scheint nicht mehr unangefochten zu sein. Gestern Abend wurden die Pläne bekannt. Frage an den Kollegen Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Welche Einsparungen sind denn genau geplant?
Ja, das wird vor allem bei Betriebskosten und Liegenschaften zu Einsparungen führen. Das ist ganz wichtig zu betonen. Das Goethe-Institut versucht also mit diesem Spardruck so umzugehen, dass man da umschichtet, dass man die Mittel in die Programmarbeit, also in die ganz konkrete Programmarbeit steckt, statt eben in teure Institute, teure Mieten, hohe Betriebskosten. Das ist gerade so in westlichen Großstädten ein großes Problem, wo die Mietkosten außer Kontrolle geraten sind, wo die Betriebskosten so hoch sind. Dementsprechend sind es auch vor allem Schließungen an, sage ich mal, klassisch westlichen Standorten, die das Goethe-Institut jetzt vorhat. Und natürlich auch ein gewisser Spardruck, der auch das Auswärtige Amt selbst betrifft und der jetzt eben ja auch weitergegeben wird an das Goethe-Institut. Ich habe in unserem Interview der Woche Claudia Roth, die Staatsministerin für Kultur und Medien, die ja politisch natürlich nicht zuständig ist für das Goethe-Institut, daraufhin angesprochen und sie spielt den Ball sozusagen zurück von Annalena Baerbock und ja versucht da so ein bisschen das Auswärtige Amt in Schutz zu nehmen.
Wenn es darum geht, in einem Haushalt einzusparen oder einen Haushalt sozusagen zu konsolidieren, dann muss man sehr gut aufpassen, wo eine Einsparung falsch wäre, weil sie uns teuer zu stehen kommt. Und ich bin sicher, dass Annalena Baerbock überhaupt nicht glücklich damit ist, dass es jetzt auch zu Einsparungen kommt beim Goethe-Institut. Ich glaube, dass zu Politik, zur Außenpolitik, genauso wie zur Innenpolitik, eben auch die Kulturpolitik gehört. Das weiß ich, das ist ein großes Anliegen vom Auswärtigen Amt. Aber dann müssen eben die Ressorts auch so finanziell ausgestattet sein, dass sie diese Aufgabe erfüllen können.
Ja, soweit die grüne Staatsministerin, die also auch die grüne Außenministerin hier so ein bisschen verteidigt.
Das Goethe-Institut, Herr Balzer, betont ja immer die Wichtigkeit der eigenen Arbeit, gerade vor Ort, gerade als Vermittler, auch von Werten, gerade in einer unübersichtlicher werdenden politischen Gemengelage. Welche Auswirkungen haben diese Strukturveränderungen, die Sie beschrieben haben, auf die Arbeit der Institute vor Ort?
Also erstmal ganz konkret, 130 Mitarbeiter werden entlassen. Das sind vor allem Ortskräfte. Also da wird ja unterschieden zwischen Ortskräften und jenen, die aus Deutschland entsandt sind. Aber die Ortskräfte sind die allermeisten. Das sind die Menschen, die vor Ort eben auch die Netzwerke stricken, die vor Ort über Jahre hinweg dort auch etwas aufgebaut haben. Da wird es einen Abbau von 130 Mitarbeitern geben. Das sind zum Teil Halbtagsstellen. Aber auch in der Zentrale in München wird es vermutlich Einschnitte geben. Und vor allem, ich habe es schon gesagt, Schließung von Instituten. 9 Institute insgesamt, das ist ziemlich viel. Davon viel in Italien, Genua, Triest, Turin, aber auch in Frankreich, Bordeaux, Lille, Straßburg als Verbindungsbüro und eben auch Washington D.C. Das ist besonders bemerkenswert, weil dieser Ort dort ja auch die Zentrale ist für den gesamten Nordamerika-Betrieb des Goethe-Instituts. Auch das soll geschlossen werden. Aber ja, man versucht aus der Not auch eine Tugend zu machen und ein paar Reformen anzustoßen, die vielleicht auch eine Modernisierung des Goethe-Instituts nach sich ziehen.
Die Pressemitteilung von gestern Abend klingt ja sehr nach das Beste irgendwie draus machen. Also man spricht von Reform und von umfassender Transformation. Sehen Sie das als funktionierendes Konzept des Goethe-Instituts an, um mit der Lage produktiv umzugehen?
Ich sag mal so, man hat in den letzten Jahren schon sowieso erlebt, dass es da eine Flexibilisierung, eine Öffnung gab, mehr Beweglichkeit, auch unabhängig dieses Spardrucks, unabhängig von den Schließungen von ganz konkreten Instituten. Da gab es viele Pop-ups, da gab es viele Programmbüros, viele Projekte laufen auch jenseits, sage ich mal, der klassischen Institution. Und so finde ich es eigentlich durchaus nachvollziehbar zu sehen, dass man zum Beispiel stärker in den mittleren Westen geht, dass man Washington schließt, aber eben nach Texas geht und eben auch an Regionen, die, ja, politisch durchaus angespannt sind, schwierig sind. Der Kaukasus zum Beispiel, Moldau, auch Polen, auch da soll es stärkere Aktivitäten geben. Oder eben Regionen zum Beispiel, die stark vom Klimawandel betroffen sind. Im Südpazifik, die Rede ist von den Fidschi-Inseln, dass da eventuell ein Goethe-Institut öffnet oder zumindest ein Büro dort öffnet. Also da versucht man sich wegzubewegen von klassischen repräsentativen westlichen Standorten hin zu mehr Regionen im Osten oder eben auch Regionen, die durchaus, wie gesagt, politisch, gesellschaftlich, klimatisch eben auch durchaus schwierig sind. Das finde ich sehr logisch. Das ist eine Erneuerung des Goethe-Instituts, was schon seit Jahren passiert und jetzt eben unter diesem Spardruck.
Wladimir Balzer aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio über die notwendige Transformation beim Goethe-Institut und dessen Pläne für die kommenden Jahre. Das letzte Festival im alljährlichen Sommer-Filmfestival Zirkus geht in die Zielgerade. Beim Internationalen Filmfestival im nordspanischen San Sebastian werden morgen Abend die Preise in zwei Wettbewerben verliehen. San Sebastian gehört zu den großen 4A-Festivals, neben Cannes, wo es etwas mehr um den Markt, neben Venedig oder auch neben der Berlinale, die ja zumindest bislang vor allem als Publikumsfestival mit auch politischem Anspruch galt. Rüdiger Suchsland ist in San Sebastian für uns vor Ort im Baskenland, das ja selbst ein besonderer Ort ist. Dort tobte ein jahrzehntelanger gewalttätiger Konflikt um politische Unabhängigkeit, dessen Wunden auch nur oberflächlich verheilt sind. Was in diesem Jahr selbst beim Festival zu spüren war. Im Vorfeld gab es nämlich Krach um einen Film. Worum ging es da, Herr Suchsland?
Ja, das ist ein Film, der heißt No me llame Ternera, also nennt mich nicht Ternera, denn Ternera war der Deckname einer der führenden Figuren der ETA. Die ETA, die als eine, ja, wenn man so will, demokratische Widerstandsorganisation begonnen hat unter der Franco-Diktatur und sich dann mehr und mehr in einen terroristischen Verbund und auch, wenn man so will, in eine Mafia-Bande verwandelt hat. Auch über den baskischen Nationalismus, da kann man sehr geteilter Ansicht sein. Und um diese Geschichte geht es eigentlich, weil der Mann ist jetzt über 70, er war damals 17 und er gibt ein ganz langes Interview in diesem Film. Das Interview ist hochinteressant. Er enthüllt da auch Sachen, die bisher niemand wusste. Und gleichzeitig gab es dann diese Debatte, soll man dem Mann überhaupt Raum geben? Und wie framet man das? Wie erklärt man, zeigt man auch die andere Seite? Und es hat im Vorfeld dann schon, gab es Leute, die gesagt haben, die Opferverbände, man soll den Film überhaupt nicht zeigen. Das Festival hat sich da, wie im vergangenen Jahr, wo es um Sparta aus ganz anderen Gründen Debatten gab, sehr klar positioniert. Es hat gesagt, wir zeigen alles, wenn ein Film da ist, dann ist der Film die Diskussionsgrundlage und dafür muss man den Film erst mal sehen können.
Dann kommen wir zu den Wettbewerben. Welche Filme haben für Sie da herausgestochen?
Ja, also es gibt zwei Wettbewerbe, der mit jungen Regisseuren, da gab es spannende Filme zum Beispiel aus China und aus Russland. Und in dem Hauptwettbewerb, da ist in diesem Jahr ist ganz interessant gewesen, weil ein sehr bekannter Name, Cristi Puiu, ein rumänischer Regisseur, einer der Hauptvertreter der rumänischen Neuen Welle, der hat mit seinem neuen Film Premiere gehabt, der heißt 2020 und erzählt eigentlich von der Zeit der Pandemie, aber unter rumänischen Vorzeichen. Das heißt, es geht vor allem um einen Staat, der nicht richtig funktioniert. Ein Gesundheitssystem, eine Gesellschaft, die immer noch, wenn man so will, traumatisiert ist, jedenfalls die noch an den Folgen der Ceausescu-Diktatur sehr massiv zu tragen hat. Und das wird erzählt in 4 Kapiteln. Die Figuren überlappen sich, sind aber jeweils ganz neue Szenerien. Und das Besondere dieser rumänischen Filmemacher, das sind ja mit die besten in Europa, so in den letzten 15 Jahren, gibt eine ganze Reihe von sehr guten Autorenfilmern. Das Besondere ist die Art, wie die inszenieren, mit einer Handkamera. Es ist immer in Bewegung, immer in Fluss. Tendenziell wird so ein kleines Chaos entfesselt. Und das ist vor allem Inszenierungskunst, das ist Choreografie in den Details. Und das gelingt Puiu ganz ausgezeichnet in diesem Film. Davon abgesehen haben wir 2 Filme gleich aus Argentinien.
Ja, Argentinien ist eines der interessanteren Kinoländer des spanischen Sprachraums. Und in diesem Jahr liefen in San Sebastian nicht weniger als 15 Filme aus diesem Land. Woran liegt das denn?
Ja, das liegt einmal daran, dass es, wie Sie schon sagen, eines der ganz wichtigen Länder ist und das seit vielen Jahrzehnten für das Kino, nicht nur Lateinamerikas, überhaupt des spanischen Sprachraums und der Welt. Dazu kommt, dass die in diesem Jahr sicherlich das auch so ein bisschen ein politisches Bekenntnis des Festivals ist. Denn das Kino in Argentinien ist politisch unter Druck. In Argentinien ist Wahlkampf und es gibt von rechts außen Kandidaten, die davon sprechen, das Nationale Filminstitut zu schließen, die Fördergelder komplett zu streichen. Also das hat nichts mit den Sparprogrammen bei uns zu tun. tun, sondern das sind radikale Schnitte. Und darauf antwortet man, indem man dem argentinischen Kino in seiner ganzen Vielfalt ein Forum gibt. Wie gesagt, in dem Wettbewerb alleine um die Goldene Muschel sind zwei Filme und die handeln beide von Intellektuellen, wenn man so will, von Stadtneurotikern. Und das aber in einer sehr ironischen Art und Weise. Das ist überhaupt, sind überhaupt keine ernsten Filme, sondern es sind Komödien. Ein bisschen kann man sich an die gute Zeit von Woody Allen erinnern. Das sind eben Figuren, die zitieren Philosophen, die gehen gerne ins Kino, aber im wirklichen Leben sind, hilft ihnen das alles nichts. Und an dieser Absurdität, über diese kann man dann lachen in dem Film.
Also Komödie als ein thematischer Trend vielleicht. Gab es noch andere sich durchziehende Themen auf dem Festival?
Ja, also zum einen, es ist tatsächlich so, dass man den Eindruck hat, in der Krise kommt die Komödie zurück. Und wenn man von Argentinien irgendwas lernen kann, dann ist das, glaube ich, der Umgang mit der Krise. Denn das haben die Filmemacher und auch das Land immer geschafft. Und das andere, das hängt auch mit Krisendiagnosen zusammen, das ist, dass relativ viele Filme, auch den erwähnten Rumänen kann man darunter subsumieren, von Überlebenskämpfen auf die eine oder andere Weise handeln. Also nicht nur in Kriegssituationen und in denen, wo es wirklich ums körperliche Überleben geht, sondern auch von, sagen wir mal, dem psychischen Überleben oder dem Überleben einer Gesellschaft. Es ist ganz eindeutig, dass die Welt unter Druck ist. Das zeigen diese Filme. Und es gibt eine ganze Reihe von Werken aus allen möglichen Ländern, wo genau dagegen dann sich die Filmemacher und die Filme positionieren. Auch der, man kann den Umgang mit Krisen lernen aus solchen Filmen. Und es gibt zum Beispiel einen, der wohl den Publikumspreis gewinnen wird. Da geht es um Menschen, die nach einem Flugzeugabsturz im Schnee in den Anden wochenlang überlebten.
Herzlichen Dank, Rüdiger Suchsland, für diese Einblicke und diese Einordnung. Das Filmfestival San Sebastian geht morgen Abend zu Ende. Die schwedische Künstlerin Anna Uddenberg baut ihre Skulpturen meist aus alltäglichen Materialien oder Kunststoffen, die fast immer die gesellschaftliche Funktion der Frau reflektieren, vor allem ihre Rolle als Sexobjekt. Das sind zum Teil drastische Arbeiten und Uddenbergs Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle im Jahr 2019 löste auch sehr kontroverse Reaktionen aus. Im letzten Jahr hat Uddenberg nun den Hector-Kunstpreis bekommen, mit dem eine Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle verbunden ist. Die 42-Jährige hat an der Frankfurter Städelschule studiert und für diese Schau nun ganz aktuelle Skulpturen entworfen. Auch hier werden wieder Körper- und Genderfragen verhandelt. Christian Gampert hat sich Premium Economy, die Schau in Mannheim, für uns angesehen.
In einem früheren Stadium ihrer Karriere hat Anna Uddenberg mit nachgebildeten Frauenkörpern experimentiert, die bei ihr zum Ding werden, zum wahren Fetisch. Diese Körper, völlig entindividualisiert, sind aus seltsamen Materialien hergestellt. Kunststoffe, Leder, flauschige Kleidungsreste, künstliche Haare, puppenhafte Gliedmaßen aus Polyester, hohe Hacken. Die provokanteste Skulptur bietet in aufreizender Pose, bäuchlings auf einen Glastisch gelehnt, dem Betrachter mit gespreizten Beinen ihr Hinterteil dar. Es geht also um die sexuelle Verfügbarkeit der Frau. Es geht allerdings auch um Rollenklischees, wie sie von der Pornoindustrie erzeugt werden. Es ist der männliche Blick, der hier bedient wird und den Betrachter natürlich in schlechtes Gewissen und große Ambivalenzen stürzt. Andererseits, keine Frau ist gezwungen, sich in solchen Stellungen darzubieten, jedenfalls die meisten nicht. Und Frauen begeben sich in solche Posen auch, um Macht und Dominanz über Männer auszuüben. Schau, ich bin sexy und ich kann dich haben. Das ist allerdings nicht die Perspektive von Anna Uddenberg. In der Mannheimer Ausstellung kommt die Frau hauptsächlich als Opfer vor. Nicht das Sexualobjekt selber wird nun vorgezeigt, sondern Maschinen, in die der weibliche Körper eingespannt werden kann und soll, um ihn für die gewünschten sexuellen Stellungen herzurichten, zuzurichten. Die aus verschiedenen Kunststoffen hergestellten Skulpturen sehen aus wie Geräte aus einem Fitnessstudio, technisch seelenlos kalt. Kurator Johann Holten.
Aber letztendlich ist es ja eine Erfahrung, die Frauen, aber eigentlich auch alle Menschen in unserer Gesellschaft heute kennen, wie wir von Vorrichtungen reingepresst werden in ein gewisses Bild.
Die neuen Skulpturen von Anna Uddenberg zeigen einerseits also ein ganz reales Bodyshaping, so wie wir es in jedem Gym an uns selber ausprobieren können. Nur dass hier Frauen, wenn sie sich in die Maschinen hineinbegeben, in extreme Positionen gebracht werden. Auf einer anderen Ebene thematisieren die Skulpturen zudem eine gesellschaftliche Zurichtung ganz allgemein, die ideologisch und intellektuell abläuft. Anna Uddenbergs Maschinen sind nicht schön. Sie sehen eher aus wie Gynäkologenstühle oder Folterinstrumente. Ihr Belehrungscharakter ist enorm. Sie rufen uns zu, schaut, was man mit Frauen alles machen kann. Oder machen die Frauen es freiwillig? Uddenbergs neue Apparate schließen an frühere Arbeiten an, die wie seltsame sexualisierte Möbel in weiten Räumen herumstanden und mit weiblichen Attributen arbeiteten. Einerseits waren diese Sessel oder Sofas quasi sexualisierte Angebote, andererseits wiesen sie darauf hin, dass Frauen selbst wie Möbelstücke behandelt werden. Die Foltermaschinen der neuen Serie mit ihren Greifzangen, Hand-, Kopf- und Beinstützen, Höhlungen, Treppchen und Klettergerüsten sind nun weitgehend Negativabformungen von Körpern, eine Art Außenhaut, die den Körper einzwängt und zu einer entfremdeten Mensch-Maschine macht.
Im Fitnessstudio sind alle ja da an etwas ähnlich aussehende Geräte, um ihr Körper nach einem Ideal zu formen. Und das ist eigentlich genau der Vorgang, den Anna Uddenberg mit diesen Skulpturen auf den Korn nimmt, auch kritisiert oder uns selbst vielleicht so ein bisschen zum Fremdschämen darüber bringen, wenn wir das anschauen, wie andere diese Geräte nutzen.
Das alles ist sexuell hoch aufgeladene Kunst. Die Frau als Warenfetisch, mehr Design als Person. Zur Eröffnung der Mannheimer Ausstellung tat Uddenberg das Naheliegende. Sie schickte drei Performerinnen in die kühl beleuchtete Folterkammer. Als strenge Dominas scheuchten sie das Publikum auf die vorgesehenen Plätze, um sich dann selber folgsam in die Maschinen zu zwängen und das Becken zu recken. Das ist als absurde Performance ganz nett, als Statement zur Lage der Frau aber auch etwas selbstmitleidig und übertrieben.
Christian Gampert über Premium Economy, Arbeiten von Anna Uddenberg in der Mannheimer Kunsthalle. Die Postmoderne ist ein Theoriegebäude, das mit Anything Goes vermutlich etwas unterkomplex beschrieben ist. Das Kuratorenteam der Bundeskunsthalle in Bonn hat aber genau das nun versucht. Alles auf einmal ist eine Ausstellung über die Postmoderne überschrieben, die sage und schreibe 300 Objekte versammelt. Sie stehen für das Ungeordnete, Subjektive, das Experimentelle, das Bunte und Verspielte von Kunst, Kultur und Architektur der damaligen Zeit, wofür die 1992 eröffnete Bundeskunsthalle selbst übrigens das beste Beispiel ist. Susanne Lohrweg war drin und hat die Ausstellung zur Postmoderne für uns gesehen.
Ein dunkler Raum, eine Leinwand, über die Musikvideos flimmern. Ein roter Knopf für einen Buzzer, den die BesucherInnen drücken können, um von einem Video zum nächsten zu zappen. So beginnt die Ausstellung in der Bundeskunsthalle. Mit dem Start des Musikfernsehsenders MTV 1981 kommen genderfluide Persönlichkeiten wie Boy George von Culture Club auf die Bildschirme und repräsentieren die popkulturelle Note der Postmoderne, in der auf den ersten Blick alles erlaubt ist und vieles in Frage gestellt wird. Kurator Kolja Reichert.
Dann kommt man raus und merkt, dass man in einem Gebäude war, mit einer riesigen goldenen Antenne. Das heißt, man hat die Ausstellung begonnen innerhalb eines Altenheims.
Robert Venturis Entwurf eines Altenheims mit funktionsloser Antenne ist eines von zahlreichen Beispielen der postmodernen Architektur. Das Auflösen strenger Regeln, das Bauen mit Ironie und Witz sowie das Vermischen zahlreicher Stile von der Antike bis hin zur Moderne, der Abschied von der kistenförmigen Architektur bilden den Rahmen der Ausstellung.
Charles Moores Piazza d'Italia, ein riesengroßes Modell. Zusammen kollagierte Klischees von Italien, eine stiefelförmige Brücke führt über einen See. Man schaut sich diese ganzen riesigen Säulen und Kapitelle an, die damals über die Häuser gewandert sind und offenbar nicht die Bewohner ansprachen, sondern die Medienbilder und denkt so, damals wurden Memes erfunden.
Die Ausstellung kreist die Zeit der Postmoderne auf die Jahre 67 bis 1992 ein. Zeigt neben der Architektur auch Beispiele aus den Bereichen Design, Literatur, Film und bildende Kunst. Während im Zeitalter der Moderne die Perfektion herrschte, man davon ausging, dass es von allem das Beste und Schönste gibt, wie den schönsten Stuhl, das beste Haus, steht die Postmoderne genau für das entgegengesetzte Modell.
Postmoderne sagt, das funktioniert nicht. Das ist der einzige gemeinsame Nenner. Wir können die Geschichte des Redens über die Postmoderne erzählen. Wann tritt der Begriff auf? Wann wird er auch zu einem Modeschlagwort, mit dem sich Designer und Architekten vermarkten? Was dazu führt, dass auch viele eben nicht damit assoziiert werden wollen. Ja?
Die Bonner Schau löst dieses Problem, indem sie die stilprägenden Werke aus den verschiedenen Disziplinen zeigt. So liegen Cover des Zeitgeist-Magazins Tempo neben Sesseln, die einem Kussmund gleichen und dem Memphis-Design zuzuordnen sind. Ein Auto der Firma Citroën, das eher an eine Pyramide als an ein Fahrzeug erinnert, steht zentral im Raum und prägende Modeentwürfe von namhaften Designerinnen wie Issey Miyake und Vivienne Westwood sind ebenso zu sehen. Alle Exponate veranschaulichen das Anything Goes jener Jahre. Eva Kraus, Intendantin der Bundeskunsthalle und Co-Kuratorin.
Da hat man gemixt, gesampelt, da hat man Stile kombiniert, die man vorher nie zusammengebracht hätte. Cowboy-Stiefel mit Rüschenblusen, Dauerwelle, Schulterpolster, das sind so die großen Ikonen aus dieser Zeit.
Die Postmoderne stand aber auch schon immer für eine neue Theorie. Ohne sie gäbe es vermutlich weder postkoloniale Studien noch Gender Studies und wohl auch keinen US-Präsidenten mit Namen Donald Trump.
Wir brauchen die postmoderne Theorie, um diese Welt zu verstehen, in der ein Trump Präsident werden möchte. Wir müssen vor allem uns auch vor Augen führen, dass in Russland sehr viel postmoderne Theorie gelesen wurde. Alexander Dugin, der bis vor kurzer Zeit sehr einflussreich als Philosoph im Kreml einen ausging, hat gesagt, wir müssen gegen die Postmoderne Krieg führen. Gleichzeitig, wenn die Postmoderne sagt, es gibt die großen Erzählungen nicht mehr, Aufklärung und so weiter, und es gibt einfach viele unterschiedliche Wahrheiten, dann machen wir jetzt unsere eigene Wahrheit, russischen Imperialismus.
Die gesellschaftspolitische Dimension der Postmoderne schwingt in der Ausstellung nur mit und wird von den MacherInnen nicht hervorgehoben. Das ist ein wenig schade, denn nicht jeder dürfte die Referenzen verstehen, die in den Kunst- und Ausstellungswerken angedeutet werden. Alles auf einmal heißt es so vollmundig im Ausstellungstitel und alles ist manchmal vielleicht doch ein wenig viel.
Susanne Lurweg über die Ausstellung Anything Goes über die Postmoderne in der Bundeskunsthalle in Bonn. Jetzt folgen noch die Kulturmeldungen, heute von Henning Hubert. Sie beginnen mit Entscheidungen über Millionen des Bundes für Kulturmaßnahmen.
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat den Weg zur finanziellen Förderung von 76 Investitionsprojekten im Kulturbereich freigemacht. Laut Kulturstaatsministerin Roth von den Grünen sollen insgesamt 300 Millionen Euro fließen. Investiert werde in die kulturelle und erinnerungspolitische Infrastruktur unseres Landes. Jedoch wurden gut 150 Vorhaben und damit insgesamt zwei Drittel aller eingereichten Anträge nicht bewilligt. Laut BKM werde durch die Entscheidungen das breite Spektrum der Kulturmaßnahmen abgebildet, von Gedenkstätten über Ausstellungs- und Veranstaltungsorte bis hin zu Kulturdenkmälern. Bundesmittel sind insbesondere für viele Bauprojekte und die inhaltliche Neupräsentation in KZ-Gedenkstätten vorgesehen, von Husum-Schwesing bis Dachau. Nach Nürnberg fließt Geld in die Substanzerhaltung der Kongresshalle. In Heidelberg bekommt die berühmte Bibliotheca Palatina in der Heiliggeistkirche eine Dauerausstellung samt Besucherzentrum. Im Berliner Gripstheater für Kinder und Jugendliche wird barrierefrei um- und angebaut und es werden die Wartburg und die Stadthalle Görlitz energetisch saniert bzw. optimiert. Der französisch-libanesische Autor Amin Malaouf ist zum ewigen Sekretär der Académie Française gewählt worden, also ihr neuer Vorsitzender. Damit folgt er der verstorbenen ersten Frau auf dem Posten nach, der Historikerin Hélène Carrère-Doncos. Malaouf wurde 1949 in Beirut geboren und lebt seit 1976 in Paris. Romane von ihm, zum Beispiel Der Felsen von Tanios, thematisieren das Aufeinandertreffen verschiedener Religionen, Völker und Ethnien, vor allem im Nahen und Mittleren Osten. Bekannt wurde er auch durch seinen Essay Der Heilige Krieg der Barbaren, die Kreuzzüge aus der Sicht der Araber. Bei der Vorsitzendenwahl unterlag der Mitbewerber Jean-Christophe Ruffin. Die Académie Française gibt es seit bald 400 Jahren und sie gilt als Hüter der französischen Sprache.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Information am Abend, gleich nach den Nachrichten und darin die Flucht der Armenier aus Bergkarabach und die Migrationsdebatte hier in Deutschland. Hier am Mikrofon von Kultur heute dankt fürs Interesse und verabschiedet sich Karin Fischer.